Herzlich willkommen zum Schirm-Podcast. Zum Abschluss dieses historischen Jahres haben wir einmal etwas anderes vorbereitet, zur Aufheiterung und um das Fernweh zu lindern, das sicherlich viele verspüren. Die zwei Ausstellungen, die Anfang 2021 in der Schirn zu sehen sein werden, haben jeweils einen geografischen Schwerpunkt. Magnetic North beschäftigt sich mit dem mythischen Bild Kanadas in der Malerei und The Great Exhibition zeigt die Werke des Künstlerduos Gilbert & George, die sehr eng mit dem Londoner East End verbunden sind. Beide Orte und den Standort der Schirn nehmen wir als Inspiration und Ausgangspunkt für unsere Frage: Können wir zwischen Deutschland, Kanada und Großbritannien mit Hilfe von Weihnachtsbräuchen eine Verbindung schaffen? Die Antwort hört ihr in dieser Folge. Wir begeben uns auf eine spielerische Rundreise durch weihnachtliche Traditionen und Anekdoten. Los geht's!
Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum.
Unsere Rundreise fängt in Deutschland an, sowohl in Frankfurt als auch in Mannheim und mit einem eher unweihnachtlichen Porträt von Herbert Tannenbaum. Angefertigt wurde es 1947 vom Maler Max Beckmann und trägt den Titel Tannenbaum is going to America. Tannenbaum war ein Kunstgalerist. Er führte eine Galerie in seiner Geburtsstadt Mannheim. 1937 emigrierte er, wie auch Beckmann, nach Amsterdam, wo sich die beiden regelmäßig trafen. Warum fangen wir mit dieser Geschichte an? Ganz einfach wegen des weihnachtlichen Nachnamens Tannenbaum und weil Beckmann immerhin einmal an der Städelschule in Frankfurt lehrte, also nicht weit von der Schirn entfernt, und weil wir mit den beiden über den Atlantik gelangen. Wieder im selben Jahr, 1947, emigrierten beide nach New York. Dort eröffnete Tannenbaum erneut eine Kunstgalerie, Beckmann indes blieb nicht in New York, er nahm eine Lehrstelle in St. Louis an, um ein paar Jahre später dann doch an die Kunstschule des Brooklyn Museums in New York zurückzukommen.
Du brunst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit.
Der berühmteste Tannenbaum in New York City wurde nicht Herbert, sondern die Tanne vom Rockefeller Center in Midtown Manhattan. Die Geschichte dieser Weihnachtsikone begann während der Great Depression. 1931 sammelten die Bauarbeiter des Rockefeller Center Geld, um einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Mit der Eröffnung des ersten Gebäudes des Rockefeller Komplexes 1933 wurde der Baum als jährliche Tradition eingeführt. Es braucht etwa 20 Menschen und 9 Tage, um den Baum zu schmücken. Die bis heute höchste errichtete Tanne war die des Jahres 1999 mit rund 30 Metern. Da keiner von uns es dieses Jahr nach New York schafft, hier kommt Abhilfe. Es gibt einen Christmas Tree Livestream. Auf der Website des Rockefeller Center könnt ihr den Baum und ein paar wackelige Figuren auf der ebenfalls berühmten Eislaufbahn aus Vogelperspektive in einem 24-Stunden Livestream bestaunen und beobachten. Die Tradition des Weihnachtsbaums ist eine deutsche, ursprünglich protestantische, die, so haltet euch fest, hessische Soldaten während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges nach Nordamerika eingeführt hatten. Ihr fragt euch zu Recht, was hatten die in diesem Krieg zu suchen? 1776 unterzeichnete Landgraf Friedrich II. Von Hessen-Kassel einen Deal mit seinem Schwager, König George III. Von Großbritannien. Dieser sogenannte Subsidienvertrag überließ König George permanent ein Kontingent von etwa 12.000 Soldaten, die ihm helfen sollten, seine nordamerikanischen Kolonien zu verteidigen. Die Soldaten kämpften in der Provinz Quebec, im heutigen Kanada, und in der dortigen Stadt Sorel veranstalteten General Friedrich Adolf Riedesel und seine Frau 1781 eine Weihnachtsfeier für die Offiziere, inklusive eines Tannenbaums, geschmückt mit Kerzen und Früchten.
Da hängt ne Gurke, oh welcher Schurke, hat die Gurke in den Baum gehängt. Da hängt ne Gurke, ne grüne Gurke, Welcher Schurke war denn da?
Vielleicht nicht ganz so berühmt und dieser Tage selbstverständlich wie der Weihnachtsbaum ist die Weihnachtsgurke. Eine Tradition, die auf Legenden fußt. In den USA ist die Weihnachtsgurke weit verbreitet. Wir sprechen von einer eingelegten Gewürzgurke, der sogenannten Christmas Pickle. Ein Stück Weihnachtsschmuck, das im Weihnachtsbaum versteckt wird. Wer das gut getarnte Gemüse im Baum zuerst findet, dem sei ein extra Geschenk versprochen. Das Problem an dieser angeblich deutschen Tradition? Laut einer Umfrage des britischen Marktforschungsinstituts YouGov kennen 91% der befragten Deutschen diesen Brauch überhaupt nicht. Es gibt Vermutungen, wie es so weit kommen konnte. War es wieder ein deutscher Soldat in Nordamerika? Oder war die Gurke ein Arme-Leute-Baumschmuck im Spreewald, den Auswanderer in die für sie neue Welt mitnahmen? Vielleicht. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass dieser Brauch auf einem Marketing-Gag Frank Winfield Woolworth beruht, dem Gründer des gleichnamigen Kaufhauses. Dieser importierte seit den 1880er Jahren deutschen Christbaumschmuck aus Glas, für den die Glasbläser im thüringischen Lauscher bis heute weltbekannt sind. Schon damals produzierten sie filigrane Glasnüsschen, Glasgebäck und eben Glasgürkchen. Und um die Gurke an den amerikanischen Weihnachtsbaum zu bekommen, wurde die Geschichte einer urdeutschen Tradition gleich mit importiert.
Gläserne Figuren, Tropfen, Stern und Tier, schmücken schön die Zweige, aber was hängt hier? Da hängt ne Gurke, oh welcher Schurke, hat die Gurke in den Baum gehängt.
Better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming.
Auch wenn das Woolworth House in New York sicher zu den schönsten gehört, kehren wir in den Norden Amerikas zurück nach Kanada. Denn genau um dieses Land geht es in der Ausstellung, die am 5. Februar in der Schirn eröffnet. Magnetic North beschäftigt sich mit dem mythischen Bild des Landes und seiner Landschaft, das eine Gruppe von Künstlern, die Group of Seven, zwischen 1910 und 1940 entworfen hat. Ihre Bilder präsentieren den Traum eines Landes, ein Idyll, das wenig mit der Realität der indigenen Bevölkerung zu tun hat und die fortschreitende industrielle Ausnutzung der Natur ausblendet. Im kanadischen Quebec, wo im 18. Jahrhundert die deutschen Soldaten kämpften, wird an Weihnachten traditionell Ragout aux pattes de cochon gegessen, ein Eintopf aus Schweinefüßen, der dieser Tage gerne durch Tourtière ersetzt wird, eine Art Fleischpastete aus Schweine- oder Rinderhackfleisch. Weihnachtsbräuche in Kanada sind so vielfältig wie die Herkünfte seiner Bewohner. Deutsche, französische, ukrainische, irische, schottische und englische Bräuche haben über die Jahrhunderte ihren Weg ins Land gefunden. Bei Kindern beliebt ist es am 24. Dezember ein Glas Milch und ein paar Kekse vor die Tür zu stellen, als Wegzehrung für Santa Claus, der, so behaupten die Kanadier stolz, weit im Norden ihres Landes wohnt. Die Finnen, die sehen das anders. Weihnachten wird am 25. Dezember gefeiert, die Geschenke werden am Morgen aufgemacht. Genauso wie in England. Und da Kanadas Staatsoberhaupt immer noch die Queen ist, fahren wir wieder über den Atlantik zurück und schauen uns mal englische Weihnachtssüßigkeiten an. Ohne Mince Pies und Christmas Pudding geht am englischen Weihnachtsfest gar nichts. Unbedarfte Ausstehende können die Namen verwirren. Pudding kann im Englischen einiges bedeuten und ist selten die glibberige Masse, die wir in Deutschland essen. An Weihnachten ist es je nach Rezept eine Masse aus Trockenobst und Nüssen, die stundenlang im Wasserbad gedünstet wird und traditionell bereits am letzten Novemberwochenende von der gesamten Familie angerührt wird. Dann kann die Masse bis Weihnachten gut durchziehen. Manche empfehlen sogar, den Pudding 6 Monate reifen zu lassen. Und selbst ein nach 46 Jahren bei einer Hausauflösung gefundener Pudding konnte nach Laboruntersuchungen noch gegessen werden. Bewertung: etwas trocken. Am ersten Weihnachtstag wird der Pudding dann aufgewärmt, mit Brandy übergossen und anschließend flambiert. Ursprünglich war der Pudding keine Süßspeise, genauso wie die Mince Pies. Diese kleinen Mürbeteig-Törtchen sind mit Mincemeat gefüllt. Ihren salzigen Ursprung tragen die handlichen Dinger im Namen. Minced Meat heißt Hackfleisch. Die Pies gehen auf ein mittelalterliches Gebäck zurück, das mit Fleischstückchen, Eiern und Ingwer gefüllt war. Heutiges Mincemeat ist eine geschmacklich schwer zu beschreibende, süß-bittere, zähe Masse aus hauptsächlich Rosinen, Brandy, Zucker und Rindernierenfett. Wer sich kulinarisch dem englischen Weihnachtsfest Tag für Tag nähern möchte, dem sei wärmstens Nigel Slaters Kochbuch Wintertagebuch empfohlen, auch weil er einfach so schön schreibt. Es kann nicht behauptet werden, dass England von Natur aus eine Weihnachtsnation ist. Selbst der heilige Pudding soll von einem Deutschen eingeführt worden sein. Kurfürst Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg bestieg 1714 als George I. von Großbritannien den Thron. Sein Spitzname wurde Pudding King. Warum? An seinem ersten Weihnachtsfest als König aß er Plum Pudding und er soll mit diesem Mal die Tradition des Christmas Puddings begründet haben. Bewiesen ist das jedoch nicht. Der Weihnachtsbaum indes wurde erstmals von der Gattin George III. Auf der Insel aufgebaut, doch populär machte ihn Queen Victoria und ihr Gatte Prinz Albert. Beide liebten Weihnachten. Wen überrascht's? Prinz Albert war Deutscher, Victoria zur Hälfte, ihre Mutter war Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld. 1848 wurde ein Druck veröffentlicht, der die königliche Familie um einen hell erleuchteten Christbaum zeigt und der den Nadelbaum als festen Bestandteil des englischen Weihnachtsfestes etablierte. Und was ist mit Londoner Weihnachtstraditionen? Eine etwas gewöhnungsbedürftige ist die, dass am 25. Dezember kein einziges öffentliches Verkehrsmittel in der Stadt fährt. Die zwei Herren Gilbert und George dürfte das wenig stören. Die Künstler sind für ihre nahezu obsessiven Spaziergänge durchs Londoner East End bekannt, wo sie seit über 50 Jahren in der Furnier Street leben. Ihre großformatigen psychedelischen Collagen, die gleichzeitig Selbstporträt, Stadtporträt und soziale Kritik vereinen, sind ab dem 12. Februar in der Schirn zu sehen.
O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
Nun, wie kommen wir auf unsere Reise zurück nach Hessen? Queen Victorias erstgeborene Tochter, die ebenfalls Victoria hieß, aber Vicky genannt wurde, heiratete 1858 Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen. Als dieser 1888 zum König von Preußen und deutschen Kaiser ernannt wurde, wurde Vicky deutsche Kaiserin. Diese Rolle sollte jedoch nicht von langer Dauer sein. Nach 99 Tagen im Amt verstarb Friedrich III. Witwe Kaiserin Friedrich zog sich nach Hessen zurück und ließ in Kronberg im Taunus Schloss Friedrichshof bauen, ganz im englischen Stil. Sie malte und unterhielt Kontakte zur Kronberger Malerkolonie. Da ihre Tochter, ausnahmsweise mal nicht Victoria, sondern Margarete, Friedrich Karl von Hessen geheiratet hatte, gelangte das Schloss nach Vickys Tod 1901 in den Besitz des Hauses Hessen, dem es bis heute gehört. Seit 1954 beherbergt es das Schlosshotel, in dessen Bibliothek man an Weihnachten in normalen Jahren einen vorzüglichen English Afternoon Tea genießen kann mit Scones, Sandwiches, Prosecco, Tee und Sherry. Da wären wir wieder in hessischen Landen. Wir hoffen, unsere weihnachtsinspirierte Rundreise hat euch gefallen. Frohes Fest und einen guten Rutsch wünscht das Schirnteam.